Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Sebastian Mattes. Viel Spaß!
Für mich steht gar nicht das Storytelling an erster Stelle, sondern für mich steht an erster Stelle, dass wir uns immer darauf besinnen, was unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten ist. Und das meine ich ganz ernst. Unsere Aufgabe ist es vor allem, Geschichten zu erzählen, von denen andere nicht wollen, dass sie erzählt werden. Dass wir an Orte gehen, an die noch keiner gegangen ist. Dass wir Fragen stellen, die noch nicht gestellt wurden.
Das sind die Entdecker auch.
Genau, und das ist aus meiner Sicht eben im Kern Journalismus. Das heißt gar nicht, dass es immer die große Skandalgeschichte sein muss. Aber unsere Aufgabe ist es eben schon, Licht ins Dunkel zu bringen, Dinge aufzuklären, natürlich zu beschreiben, was ist, aber immer auch zu beschreiben, warum Dinge passieren. Das ist das, was uns antreibt. Und alles, was wir tun in den nächsten Jahren, das ist es, in diese Fähigkeiten zu investieren. Denn wenn man ganz ehrlich ist und all das, was ich gerade gesagt habe, nochmal Revue passieren lässt, an Orte gehen, an die keiner geht, Geschichten erzählen, die noch nicht erzählt wurden. Es ist ja nicht das unser Geschäft heute zu 100%. Wenn wir uns mal den gesamten europäischen Medienmarkt anschauen, wie viel Prozent der veröffentlichten Geschichten zahlen denn darauf ein? Ja. Wenn wir uns aber anschauen, was künstliche Intelligenz nicht wird übernehmen können, dann sind es genau solche Geschichten. Das heißt, die große Veränderungsaufgabe für uns als Redaktion in den nächsten Jahren wird es sein, in die Fähigkeit und in Köpfe zu investieren, solche Geschichten zu erzählen.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018 und freue mich riesig, dass ihr heute am Freitag, den 27. März 2026, wieder eingeschaltet habt in Episode 391. Und das wird was ganz Besonderes heute. Es ist nicht nur was Besonderes für mich persönlich, denn heute ist mein letzter Tag als 45-Jähriger. Morgen habe ich Geburtstag. Sondern es ist auch was ganz Besonderes, weil ich eine Reise gemacht habe für die heutige Podcast-Folge. Ich bin nach Düsseldorf gefahren und zwar zum Handelsblatt. Ich war eingeladen, mir dort mal anzuschauen, wie die Stories kreieren und erzählen und wie sie sich vor allen Dingen auch selbst entwickelt haben. Und das Ganze unter der Leitung von Chefredakteur Sebastian Mattes, den ich in den Podcast eingeladen habe. Und ich habe mich natürlich gleich mal reinschlawinert, wie Paul Ripke sagen würde, und habe den Sebastian in den Podcast eingeladen. Und wir haben das im Handelsblatt Podcast Studio aufnehmen dürfen. Das Ganze gibt's übrigens dann auch als Video für euch auf YouTube zu sehen. In den Shownotes gibt es den Link dazu. Jetzt sind wir aber hier im richtigen Audioformat im Podcast und ich darf euch Sebastian zu Beginn einmal vorstellen. Sebastian ist in Berlin geboren, dann aber in Hamburg aufgewachsen. Er hat sich schon früh mit Musik beschäftigt. Eigentlich war das auch so der Plan, da komplett durchzustarten. Er ist aber dann doch in Richtung Journalismus abgebogen. Gott sei Dank, können wir heute nur sagen. Hat eine interessante Indien-Erfahrung gemacht. Darüber sprechen wir im Podcast. Fand ich sehr interessant, was er dort erlebt hat. Ist dann zur Wirtschaftswoche gegangen als Redakteur und dann auch Ressortleiter, war Gründungschefredakteur anschließend bei der Huffington Post. So, dann kam er also 2018 zum Handelsblatt und unter seiner Leitung, die dann 2021 als Chefredakteur begann, hat das Handelsblatt dann auch eine Transformation hingelegt zum digitalen Medienanbieter. Und über diesen Kulturwandel, der da stattfand, sprechen wir natürlich auch im Podcast. Und er führte dann tatsächlich auch zu vielen Erfolgen. Die Redaktion wurde ausgezeichnet 2023 als Redaktion des Jahres. Es gab den European Newspaper Award. Sebastian selber wurde Wirtschaftsjournalist des Jahres 2023, hat den German Startup Award gewonnen im selben Jahr für sein langjähriges Engagement und seine Berichterstattung über die deutsche Startup- und Tech-Szene. Und außerdem ist Sebastian ja auch als Podcaster unterwegs, wie ihr bestimmt schon wisst. Er hat jahrelang den Handelsblatt Disrupt Podcast moderiert. Unter anderem war ja sogar mal Adam Grant zu Gast. Und da macht er jetzt also seit einer ganzen Weile auch den Meckel und Mattes Podcast zusammen mit der Publizistin Miriam Meckel jeden Freitag. Ich liebe diesen Podcast und auch darüber haben wir natürlich gesprochen, welche Rolle haben Podcasts für das Handelsblatt, aber auch für die Medienbranche und wohin geht jetzt auch der Weg der Medien? Was wird sich verändern? Wie sieht die Zukunft möglicherweise aus? Welche Rolle spielt KI? Darüber haben wir gesprochen. Und Sebastian ist natürlich bestens informiert, hat auch berichtet von seinen Treffen mit Sam Altman und Co. Also ein Geburtstagsgeschenk, dieser Podcast, das ich mir selbst mache zu meinem 46., der dann morgen stattfindet. Und ich hoffe, auch euch gefällt diese Folge. Und insofern wünsche ich euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung. Meine Bitte, bevor wir reinspringen, abonniert bitte den New Work Chat Podcast. Ich tue wirklich alles dafür, hier gute Gäste zu bekommen. Ich reise durchs Land und ich hoffe, dass euch das gefällt. Und daher drückt bitte auf Abonnieren in eurer Podcast-App und verpasst keine Folgen mehr. Und wir zeigen damit auch den Algorithmen, wie relevant dieses Format und auch diese Community ist, die dahinter steht. Wenn auch ihr eure Story mal in diesen Podcast bringen wollt, weil auch ihr an der Arbeitswelt mitarbeitet, an der neuen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Ihr könnt auch gerne als Werbepartner an Bord kommen. Wir können auch gerne in anderen Ideen mal überlegen, wie wir Podcasting nach vorne bringen in einer Zusammenarbeit. Da freue ich mich, von euch zu hören. Jetzt springen wir rein in den Podcast New Work Chat mit Sebastian Matthes. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass ich heute zu Gast bin bei Sebastian in Düsseldorf. Moin.
Moin, moin.
Wo sind wir hier?
Wir sind in unserem Podcast-Studio B, in dem wir eine ganze Reihe von neuen Formaten mittlerweile aufzeichnen. Und es ist mittlerweile sogar ziemlich schwer, einen Termin zu kriegen in diesem Studio, weil einfach jeden Tag so viele Aufnahmen stattfinden.
Da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich hier noch einen kleinen Slot bekommen habe.
Toll, dass du vorbeigekommen bist.
Genau, ich bin heute Morgen an der Ostsee quasi in die Bahn gestiegen und freue mich, heute mal mit dir sprechen zu können über eure Arbeit hier beim Handelsblatt, über deine Journey und über so ein paar aktuelle Perspektiven. Man kann ja viel schon entnehmen aus dem, was du so tust. Du bist ja auch schon sehr präsent, oder? Das kannst du schon, würdest du so sagen.
Das müssen, glaube ich, andere beurteilen, aber ich bewundere auf jeden Fall, dass du von Rostock hierher gekommen bist und dass das alles geklappt hat, offenbar.
Ja. Also muss man ja mal betonen, Grüße, dieser Tage. Grüße an die Bahn, das war genau. Wirklich sehr gut heute. Ja, es ist so, dass meine mittlere Tochter ein bisschen unterstützt hier bei mir im Podcast-Format. Die Mathilda, die ist mittlerweile 12 Jahre alt.
Stark.
Und die spricht das Intro ein. Das heißt, die introduced immer die Gäste und stellt dann so vor, heute mit dem Sebastian. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so tust, sodass sie das versteht.
Also mein Hauptjob ist es, in die Welt zu schauen, zu beschreiben, was in der Welt passiert, aber dort nicht zu enden, sondern auch immer versuchen zu erklären, warum Dinge passieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was Journalistinnen und Journalisten heute machen. Und das ist das, was mich tatsächlich jeden Tag antreibt. Und dann vielleicht noch als kleinen Bonustreiber, mich interessiert auch noch, was die großen Veränderungstreiber unserer Branche sind. Ich glaube, das können wir nachher noch im Detail diskutieren, dass die Medienwelt gerade vor der größten Revolution seit Erfindung des Buchdrucks steht. Und es fasziniert mich absolut, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, wie das unsere Arbeit verändert, wie das unsere Produkte verändert, aber auch vor allem, wie das am Ende unsere Gesellschaft verändern wird.
Vielleicht würde sie noch nachfragen, was ist denn das Coole an deinem Job, Sebastian?
Ich glaube, das Beste ist, dass ich jeden Tag mit so vielen interessanten, spannenden Menschen sprechen kann. Menschen wie dir, Politikerinnen, Politikern, Unternehmer, Unternehmerinnen, Menschen, die völlig verrückte Dinge aufbauen. Und dass ich einfach Dinge fragen kann, die mich interessieren. Das ist ein unglaubliches Privileg und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit irgendwann mal aufhöre.
Das ist doch super, wenn man das über seine Arbeit sagen kann, ne?
Absolut.
Gerade angesichts der Studien, die wir immer wieder von Gallup sehen, in der klar wird, dass viele auch nicht so happy sind mit ihrer Arbeit. Aber bei dir hat man schon den Eindruck, du machst das schon sehr gerne.
Absolut. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Es gab immer mal wieder Vorstöße, die so an mich herangetragen wurden. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, aber das nie wirklich ernsthaft verfolgt.
Du bist Chefredakteur hier beim Handelsblatt und uns interessiert natürlich auch, wie du da so hingekommen bist. Du kommst ja ursprünglich sogar aus Berlin, da wo ich heute schon mal kurz war, aber da warst du nicht lange, ne?
In der Tat, ich komme aus Berlin, ist eine dramatische Übertreibung. Ich bin da geboren und nach wenigen Monaten sind meine Eltern zurückgezogen nach Hamburg. Die sind seit mehreren Generationen Hamburger, insofern zähle ich als waschechter Hamburger, auch im Sinne der Definition der Hansestadt.
Wie war es denn in Hamburg aufzuwachsen? Ich habe ja auch ein paar Jahre in Hamburg gelebt und bin immer wieder sehr gerne dort. Wie war es für dich? In den 80ern, ne?
Das war in den 80ern, das war ja, es war die Zeit, in der die Hafenstraße besetzt wurde, in der gesellschaftlich wahnsinnig viel ausgehandelt wurde, in der die Stadt immer wieder an den Punkt gekommen ist, sich zu hinterfragen, wie eigentlich das eigene Geschäftsmodell aussehen sollte. Sie ist ja sehr abhängig von der ganzen maritimen Wirtschaft, von der Hafenwirtschaft, und aus meiner Sicht hat sie sich bis heute nicht so richtig davon befreit. Dann kam die große Zeit der New Economy. Hamburg war dann der große Werbestandort. Mhm. Du warst ja dann auch Teil dieser Industrie dort. Großer Medienstandort. Man hat sehr vieles versucht, wollte zu dem Cluster für Computerspiele werden. Das hat dann nicht so geklappt. Auch einige der anderen Dinge haben nicht so geklappt. Ja, es war ein starkes Auf und Ab, aber für mich war das eine ganz tolle Zeit. Man muss fairerweise dazu sagen, all das hat mich noch gar nicht interessiert, weil gerade in den 80ern, Anfang der 90er, habe ich vor allem eins gemacht, ich habe Musik gemacht. Ich habe noch gar nicht auf Wirtschaft geschaut, ich habe wenig auf Medien geschaut, sondern mein Ursprungsplan war ja, Berufsmusiker zu werden. Und wenn man das ernsthaft verfolgt, dann hat man gar keine Zeit, über irgendwas anderes groß nachzudenken.
Du hast Geige gespielt, ne?
Ich habe Geige gespielt.
Wie kamst du denn zur Geige?
Also ich komme aus einem Musikerhaushalt und bei uns war schon immer Musik. Ich kann mich gar nicht erinnern, eine Abendessenunterhaltung ohne Musik erlebt zu haben. Das ist bis heute so. Wenn meine Eltern mich auch besuchen, dann geht es um Konzerte, die sie gespielt haben, um Solistinnen, Solisten, die sie gesehen haben. Das ist das Hauptthema in meiner Familie gewesen. Deswegen war das irgendwie logisch, dass ich auch anfange, Musik zu machen. Und meine Eltern waren allerdings sehr geprägt auch von so einem Erziehungsstil der späten 60er Jahre, in dem man dann nicht seine Kinder dazu antreiben wollte, irgendwas zu tun, was man selbst tut, sondern ihnen den absolut freien Raum geben möchte, sich selbst zu entwickeln, eigene Ideen zu finden. Deswegen musste ich dann meine Eltern irgendwann mit 6 überreden, regelrecht mit Geigespielen anfangen zu dürfen. Ich habe mir dann sogar selbst einen Geigenlehrer gesucht.
Aha.
Und sie konfrontiert mit der Tatsache, dass ich jetzt anfange, Geige zu spielen. Und ich erinnere mich noch, dass mein Vater dann gesagt hat, meinst du wirklich, ist es nicht ein bisschen früh? Und ich sage heute, das war viel zu spät. Wenn man wirklich gut werden will auf der Geige, muss man eher mit 5 anfangen.
Das ist ja auch hart für die Eltern, also die erste Zeit mit der Geige.
Es ist hart für alle Beteiligten, das kann man nicht anders sagen, ja.
Aber du wurdest gut da drin, du wurdest ehrgeizig.
Also ich war von Anfang an ehrgeizig, das muss man sagen. Es gibt ja so 2 Arten von Menschen, gerade von Musikern. Die einen haben wahnsinnig viel Talent, die anderen sind sehr, sehr fleißig und sehr ehrgeizig. Und manchmal kommt beides zusammen, das ist dann optimal. Mhm. Es ist so, dass ich, glaube ich, talentmäßig eher durchschnittlich ausgestattet war. Ich habe das immer mit großem Fleiß und großem Engagement wettgemacht. Und dadurch bin ich einigermaßen weit gekommen, was so Jugendmusiziert-Wettbewerbe anging. Da bin ich zufrieden mit. Da haben wir mittlere bis große Erfolge gefeiert, auch in unserem Klaviertrio später und solistisch. Aber ja, ich war alles andere als ein Überflieger.
Mein Vater hatte ja auch eine Band mit seinen 2 Brüdern, so eine Rockband. Es gibt auch abenteuerliche Fotos mit Stirnband und Locken am Schlagzeug, also der Bruder von meinem Vater. Und das führte bei mir auch ein bisschen dazu, dass ich da irgendwie animiert wurde. Allerdings nicht im Rock- und Pop-Bereich, sondern ja im Rap. Und ich hatte ja mein erstes Feature sozusagen dann mit der Band meines Vaters. Und ich weiß noch genau, wie dann irgendwann auch so der Wunsch oder die Idee bei uns reifte. Das war ja dann so Rap-Hip-Hop. Was wäre eigentlich, wenn man damit Geld verdienen könnte? Hm. Das könnte doch eigentlich ganz cool sein. Die Frage hast du dir dann auch irgendwann mal gestellt, oder?
Nee, es war eher andersrum. Ich habe schon mit 12 entschieden, ich will unbedingt Musik studieren. Und ich habe nie den Gedanken gehabt, ich will damit Geld verdienen, sondern für mich war immer klar, ich bin vom Selbstverständnis Musiker. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig für eine berufliche Identität. Es ist ja nicht unbedingt so, dass man irgendein Ziel hat, was man erreichen will, sondern man ist tief in seiner Identität Musiker oder Journalist oder Autor, was auch immer. Und das war für mich immer klar. Deswegen war meine erste große Lebenskrise auch die, in der ich festgestellt habe, dass das nicht der Weg ist, den ich gehen möchte. Und dann bin ich in das erste große tiefe Loch meines Lebens gefallen, weil ich keine Antwort auf die Frage hatte, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen
möchte.
Aber
was hat dich denn abgehalten, das weiter zu verfolgen?
Das ist ganz interessant. Bei mir sind Entscheidungen niemals das Ergebnis rationaler Prozesse. irgendwie finden die statt, aber das Ergebnis ist dann doch immer eine emotionale Entscheidung. Und es war auch in dem Fall so, dass mir einfach irgendwann klar geworden ist, dass ich das Niveau, was ich erreichen möchte, niemals erreichen werde. Und das war in einer Zeit, in der viele Freundinnen und Freunde von mir, die dann schon ein paar Jahre weiter waren, zum Teil fertig waren mit dem Musikstudium, auf der Suche nach Orchesterstellen waren. Und die waren zum Teil so viel, viel besser als ich und haben sich trotzdem schwer getan, sind dann in irgendwelchen mäßigen städtischen Orchestern gelandet, bei denen ich sage, okay, fünftes Pult, zweite Geige, das ist okay, aber das ist natürlich, wenn du das dann 35 Jahre machst, ganz schön mühsam, weil man dazu wissen muss, dass in diesen Orchestern spielt man halt einmal vor, das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess und dann wechselt man den Job eigentlich nicht mehr. Man bleibt dann über Jahrzehnte auf einer Position und dann man steigt dann auch im Orchester nicht auf, weil wenn eine neue Stelle frei wird, dann spielen neue Leute vor und irgendwann wurde mir klar, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und das war natürlich eine krasse Situation für einen Menschen, der sein ganzes bewusstes Leben eigentlich immer ein Ziel hatte und immer wusste, warum er morgens aufsteht, warum er mehrere Stunden Zeit fürs Üben investiert, neben der Schule, während die anderen draußen gespielt haben. Das war eine neue Situation für mich.
Du hast dich dann Richtung Journalismus orientiert. Was hat denn dein Journalistendasein mit dem Musikerdasein zu tun? Gibt es da eine Parallele?
Ich glaube, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das kam dann mit meiner Umorientierung nicht zufällig, sondern ich habe immer neben meinem Musikerleben eigentlich als Hobby verfolgt, wie sich Medien weiterentwickeln. Ich war fasziniert von den, weißt du, erinnerst dich damals die Radiosender, die aufkamen in den frühen 90er Jahren, die privaten Radiosender, die privaten Fernsehsender. Ich habe alle möglichen, alle erdenklichen Magazine gelesen und immer wieder auch für Regionalzeitungen Konzertkritiken geschrieben. Also da, die ganze Medienwelt hat schon immer eine Rolle gespielt, auch in meiner Jugend. Das war eigentlich so mein Hobby. Deswegen würde ich es mal so formulieren, ich habe einfach irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht. Und die Parallelen, also da gibt's natürlich einige. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass für beides große Hartnäckigkeit der wichtigste Erfolgsfaktor ist. Man kann niemals ein Spitzenmusiker werden, wenn man nicht viele, viele Stunden investiert hat. Es gab mal Untersuchungen von Psychologen, die wurden das erste Mal in Berlin gemacht und dann später auch weltweit. Und da hat man festgestellt, dass Musiker erst dann richtig Spitzenmusiker werden konnten, nachdem sie 10.000 Stunden geübt und investiert haben. Und das wurde dann ja auch mit Programmierern und so weiter wiederholt, die Studien. Diese 10.000-Stunden-Regel hat sich ja immer wieder bestätigt. Und ich würde das auch für Journalisten so sehen, denn das, was wir tun, ist auch ein Handwerk und das ist man muss in diesem Handwerk extrem gut sein. Und es geht dabei um viel mehr als nur um Schreiben. Es geht darum, Themen wirklich zu durchdringen, Themen zu verstehen, hart zu recherchieren, zu verstehen, wie man große, komplexe Themen angeht.
Zu deuten auch.
Und all das, genau, und all das braucht halt sehr viel Erfahrung und immer wieder Hartnäckigkeit. Also wenn ich mir anschaue, wie unsere besten Reporterinnen und Reporter, und das ist egal, ob es da um Pharma geht oder um große Investigativgeschichten im grauen Kapitalmarkt, wenn ich schaue, wie unsere Kolleginnen und Kollegen in diesen Feldern arbeiten, dann ist es eben ganz ähnlich. Das ist eine unglaubliche Hartnäckigkeit, erstmal ein Netzwerk aufzubauen, Vertrauen zu schaffen zu bestimmten Informanten, um an Informationen zu kommen, aus denen dann die ganz großen Stories werden können. Und ich sehe eben, dass es nur eine ganz kleine Gruppe gibt, die wirklich so unglaublich viel bereit sind zu investieren, um dann die ganz großen Geschichten machen zu können. Und das sind dann oft die Köpfe, die wir halt kennen und die überall die Preise gewinnen, völlig zu Recht.
Anfangen ist immer leicht und schön, aber dranbleiben ist halt dann auch der Unterschied oft. Das sehen wir auch im Bereich Podcast. Viele haben irgendwie mal begonnen und wenn man sich das dann mal anschaut, wie viele Podcasts man abonniert hat, wie viele noch aktiv sind, da trennt sich manchmal die Spreu vom Weizen.
Ich musste bei Podcasts neulich drüber nachdenken. Es ist schon interessant, wenn du dir auch die Top 100 anschaust. Klar, es gibt dann manchmal so One-Hit-Ponys, die hochspringen und dann auch wieder verschwinden. Aber die sich über lange Zeit in den Rankings oben halten, sind oft Podcasts, die es seit 4, 5, 6 Jahren gibt. Und dahinter steht ja auch wirklich eine gute Nachricht. Wir müssen eben als Podcaster eine Community gewinnen und Menschen überzeugen, wirklich signifikant Zeit mit uns zu verbringen, sozusagen.
Lebenszeit.
So ist es. Und das ist ein Prozess, der natürlich nicht über Nacht hochschießt. Das ist eine Gemeinschaft, die sich über Jahre entwickelt, aber die dann eben auch bleibt. Weißt du, ich habe eine sehr schöne Erfahrung mal gehabt, als ich meinen Disrupt-Podcast angefangen hatte. Und ich war ungefähr ein Jahr am Start und dann ist der recht kräftig gewachsen am Anfang. Und irgendwann traf ich bei der Bits & Pretzels in München einen jungen Mann und der tippte mir auf die Schulter und sagte, Mensch, bist du nicht Sebastian Mattes? Und ich so, ja. Und er sagte, ich fand's einfach cool, dich mal zu sehen. Das war noch die Zeit, wo man selten Videopodcasts gemacht hat. Ich wollte dich einfach mal sehen, weil
ich höre dich immer nur.
Hör dich ständig und ich find's toll, dass wir uns jetzt mal persönlich begegnen. Ja. Und das war eine tolle Situation einfach und habe das immer wieder erlebt in den Jahren danach. Und ich glaube, Podcasts sind eben auch so ein Medium, mit dem wir den Menschen mit am nächsten kommen, weil wir eben in ihren Ohren sind. Ja. Und das ist ein ganz, ganz sensibler Punkt. Ja,
total,
das ist
intim.
Man ist viel näher, als wenn man einfach nur einen Text schreibt, den man ja auch einfach mal so durchscrollen bzw. überfliegen kann. Und das geht beim Podcast eben nicht so leicht.
Lass uns aber nochmal in deine Story gehen. Du hast dann ja studiert und bist dann auch nach Indien gegangen. Das fand ich auch nochmal interessant. Ein halbes Jahr warst du dort, oder?
Also ich war dann irgendwie, das war die längste Zeit, aber insgesamt war ich, als ich dann 6 Monate dort war, vorher schon, glaube ich, 6 oder 7 Mal dort.
Ach krass. Weil Indien ist ja auch ein spannendes Thema heute, ne? Das ist so die Nation auf Platz 3, wenn wir uns das KI-Rennen anschauen. Wir haben unheimlich viele CEOs im Silicon Valley, die aus Indien kommen. Wie war dieses Erlebnis in Indien? Kannst du uns da mal mit reinnehmen? Was sind so die Bilder, die hochkommen, wenn du daran zurückdenkst?
Ich bin in Indien durch einen Zufall gelandet. Das war einfach im Jahr 2001, als ich mit meinem besten Freund Fabian, der heute Filmproduzent ist, überlegt habe, okay, was machen wir eigentlich dieses Jahr für eine Fernreise? Und wir waren in dem Jahr davor in Australien für einige Zeit und hatten uns vorgenommen, nächstes Mal sollte es nach Asien gehen. Und eigentlich wollten wir nach Thailand fliegen, Malaysia und so weiter, die Ecke. Und waren aber viel zu spät dran mit der Buchung. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir? Wir hatten für Flugbudget nur ungefähr 450 Euro pro Person. Wo geht's dann hin? Und dann haben wir einfach bei Alitalia, die gab es damals noch, die Airline, einen Flug nach Bombay gefunden und gedacht, okay, Indien, haben ja alle gesagt, dass es ein krasses Erlebnis sein soll. Wir wussten recht wenig, ich wusste so ein bisschen, da die haben Wirtschaftsreformen gemacht in den 90er Jahren, so dieses typische Zeitungswissen, aber ich hatte keine Ahnung von dem Land, von der Kultur. Und dann sind wir einfach hingeflogen und hatten auch gar kein Hotel gebucht, sondern sind da einfach erstmal angekommen und haben uns da ein paar Wochen durchgeschlagen.
Wie war das, als ihr aus dem Flughafen rauskam?
Und das ist der entscheidende Punkt. Indien ist ja so ein Land, in dem man aus dem Flugzeug kommt und einem diese Gerüche entgegenschlagen von Gewürzen, von Zigaretten, alledem, feuchte Luft, warme Luft. Und in dieser Sekunde, in dem man diese Luft spürt, diese indische Atmosphäre, sage ich mal, liebt man es oder hasst es. Ich kenne eigentlich nichts dazwischen. Ich kenne niemanden, der sagt, das war mir irgendwie egal. Und bei mir war klar, wow, ich bin unglaublich fasziniert.
Geflasht.
Da kommt man aus dem Flughafen raus. Diese Flughäfen gibt's ja alle heute nicht mehr. Die sind komplett neu gebaut und mindestens saniert. Und dann kommt man aus dem Flughafen raus und dann erinnere ich mich noch daran, es war mitten in der Nacht, es war 3 oder 4 Uhr, da kamen die Europaflüge eben an. Und es war ein unglaubliches Chaos und nicht nur auf der Straße, sondern ich erinnere mich noch als ich nach oben schaute und diese ganzen Elektrizitätsleitungen sah, die gingen eben nicht unterirdisch, sondern liefen da irgendwie von Haus zu Haus. Und ich war fasziniert und habe mir die Frage gestellt, warum funktioniert hier eigentlich irgendwas? Warum sind Flugzeuge in der Lage zu landen? Warum fahren überhaupt noch Autos bei diesem Chaos und es fliegt nicht alles in die Luft? Und diese faszinierende Logik und diese erstaunliche Ordnung, die in all diesem Chaos entstehen konnte, die hat mich fasziniert und das hat mich wirklich angezogen. Und deshalb bin ich immer wieder nach Indien gereist, das ganze Studium durch, bin ich in meinen Semesterferien nach Indien gefahren. Ich bin die nächsten Male dann meistens allein unterwegs gewesen, habe mir den Norden angeguckt, den Süden, Ost- und Westküste, einfach alle Bereiche, weil es mich so fasziniert hat. Und ich kann auch gar nicht sagen, was mich da im Detail so interessiert hat. Das war das Kulturelle auf der einen Seite, die politische Geschichte, diese irre Demokratiebewegung rund um Mahatma Gandhi. Und dann, ja, war natürlich die logische Konsequenz, dass ich irgendwann im Studium, ich habe Politologie und VWL studiert, mich auch auf Südasiens Wirtschaft spezialisiert habe.
Hast du dich dann auch der Sprache genähert?
Es gibt ja nicht so die Sprache in Indien, deswegen es gibt über 20 unterschiedliche Sprachen auf dem Subkontinent, die zum Teil so unterschiedlich sind wie Englisch und Ungarisch, die sich also überhaupt nicht verstehen, aber es gibt eben die Amtssprache Englisch, ja. Und bis hin zu Rikscha-Fahrern kann man mit jedem auf Englisch kommunizieren, in der Tat. Mhm. Und das hat mich natürlich gerettet, weil ansonsten wäre es gar nicht möglich gewesen, diese Art von Reisen zu machen. Und dann, genau, habe ich mich im Studium auf Indien spezialisiert, dann meine Diplomarbeit dort geschrieben, recherchiert und geschrieben, und das war eben dann waren die 6 Monate.
Was ich glaube, was total wichtig ist, vielleicht war das für dich in dieser Extremität auch das Interessante. Ich glaube, wir müssen halt uns unbedingt mit ganz anderen Lebensentwürfen beschäftigen, weil wir immer so tendenziell schnell in Bubbles unterwegs sind, auch heutzutage im Internet natürlich. Und wenn wir so gezwungen sind, in anderen Zusammenhängen mal unterwegs zu sein, du kannst ja dann nicht am Ende des Tages sagen, ich will jetzt zurück, du bist dann halt in Indien, dann lernst du halt die Leute kennen und ihre Lebensentwürfe.
Das Interessante ist übrigens, den Kulturschock hatte ich nie, wenn ich dort angekommen bin, sondern den hatte ich immer, als ich wieder zurück war.
In Deutschland.
Weil auf einmal die Straßen leer waren, man auf der Straße nicht plötzlich angequatscht wurde, die Kommunikation völlig anders lief. Das hat mich zum Teil regelrecht depressiv gemacht in den Monaten danach. Und vielleicht ist es auch das, was mich immer wieder angezogen hat. Diese Herzlichkeit, diesen Willen zu überleben. Das ist ja ein unglaublich junges Land. Ich erinnere mich noch einmal, als ich in Kalkutta war und meinen Rückflug verpasst hatte. Und ich hatte auf einmal 3 geschenkte Tage, in denen ich nichts geplant hatte. Und da habe ich eine Stadtführung gemacht. Und irgendwann sagte der Stadtführer, möchtest du mal mein Haus sehen? Und da habe ich gesagt, ja, total gerne. Und das Faszinierende war, er lebte in dem größten Slum von Kalkutta. Und Slum ist ja nicht immer nur totales Abbruchgebiet, sondern das ist ja wirklich auch Infrastruktur in Indien. Und das war so eine halb gemauerte Wellblechhütte mit 2 Zimmern, total sauber aufgeräumt, wo er mit seiner Frau und seinen 2 Kindern lebte. Und dann hat er mir erklärt, wie sein Alltag funktioniert, und ich habe 2-3 Tage mit denen da verbracht und im Slum gelebt und verstanden, wie auch diese Ökonomie da funktioniert und die Gemeinschaft. Und das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, weil das so herzlich war und wir einfach den ganzen Abend gesessen und gesprochen haben, und dann kamen noch viele Nachbarn dazu und wollten, das war natürlich eine Attraktion, der Typ da aus Europa, auf dem Fußboden in der Slumhütte übernachtete. Und
aber ja, du hattest keine Angst, dass irgendwas passiert. Es war, fühlte sich sicher an.
Ja, ist verrückt. In der Zeit hatte ich extrem wenig Angst. Also ich habe völlig irre Sachen gemacht. Ich bin auch bei einer anderen Reise dann in Indien, durch Nordindien. Da lief der Kaschmir-Konflikt, ja, ne? Pakistan, Indien kennt man. Ich bin da zum Teil dann mit irgendwelchen militärnahen Gruppierungen irgendwie durch Kaschmir gereist auf dem Jeep und so. Das würde ich natürlich heute nicht mehr machen. Das war völliger Irrsinn. Die Jungs um mich herum mit Maschinengewehren. Ich hatte nichts, keine schusssichere Weste, keinen Helm. Ich meine, heute würde man in so ein Gebiet mit einer entsprechenden Ausrüstung fahren. Ich hatte einfach nur meinen Rucksack dabei und wollte mir halt mal Kaschmir angucken. Auch eine total faszinierende Region, aber nichts, von dem ich empfehlen würde, dass das irgendwer nachmacht.
Was würdest du sagen, in welchem Punkt hat es dich verändert, diese Indien-Erfahrung?
Naja, es hat mich halt total rausgerissen aus diesem gutbürgerlichen Hamburger Lehrerhaushalt. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so angepasst war.
Aber in Deutschland sind wir so gesellschaftlich
in der Tat,
unterwegs.
Genau. Ich persönlich war jetzt nie so der angepasst. Mhm. Ich war immer so eher der Freak irgendwie, mit dem man nicht so richtig viel anfangen konnte, vielleicht in der Schulzeit. Aber ja, ich glaube, das war es ganz extrem, und das war auch das, was ich gesucht habe, irgendwie einen anderen Blick auf unsere Realität zu bekommen und auch vielleicht nochmal Fragen, die uns wahnsinnig wichtig erscheinen, die mir auch wichtig erschienen in der Zeit, ja, nochmal ins Verhältnis zu setzen, und das hat mich persönlich auf jeden Fall wahnsinnig weitergebracht.
Mhm. Ich glaube, das ist nochmal, da kannst du wahrscheinlich nochmal irgendwo in einen anderen Podcast gehen und nur über Indien reden, weil da steckt bestimmt noch so viel drin, da bin ich sicher.
Und ich habe gerade meine nächste Indienreise gebucht, heute Nachmittag, ja.
Da siehst du, das passt ja. Und es hat ja auch mit Tech und diesen Themen zu tun, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
Wie?
Erzähl uns auch nochmal, wie du dann zum Handelsblatt gekommen bist. Nach Düsseldorf aus Indien. Aber dazwischen lag noch ein bisschen was.
Die Wahrheit ist, ich wollte eigentlich gar nicht zum Handelsblatt. Das war damals so eine Zeit, da war das Handelsblatt ja noch ein total anderes Produkt. Es war eher
Print.
Ein bisschen trocken. Ja, Print sowieso, aber auch sehr trocken, journalistisch. Man ging halt zu Pressekonferenzen, schrieb auf, was da so gesagt wurde. Es war eigentlich, also eigentlich ist meine Frau schuld. Und meine Frau lernte ich kennen auf einem Spanischkurs in Ecuador. Und mein Plan war nach dem Studium, mein Studium endete 2004 und mein Plan war nach Ende des Studiums nach Mittelamerika zu fahren, Spanisch zu lernen und dann 6 Monate in den Süden zu reisen, dann zurückzukommen und irgendwo auf eine Journalistenschule zu gehen. Und dann in den ersten 2-3 Wochen machte ich also diesen Sprachkurs. Am dritten Tag kam meine Frau dazu. Die lebte damals in England, in Indien geboren, in England aufgewachsen. Mhm. Und wir verstanden uns extrem gut, sind da zusammen weitergereist. Und irgendwann dachte ich, wow, vielleicht ist das der Mensch, auf den ich gewartet habe. Und dachte mir, okay, vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, mal ein richtiges Leben anzufangen. Da habe ich meine Reisepläne geändert, bin zurückgeflogen und ich hatte diese Aufnahmeprüfung an der Journalistenschule der Holzbrink Medien vorher schon gemacht, aber eigentlich wollte ich auf eine andere Journalistenschule und ich hatte das hier nur gemacht, um ein bisschen zu üben. Mhm. Hatte zufälligerweise dann auch die Aufnahmeprüfung bestanden und dachte, okay, dann sage ich es nicht ab, sondern fange es an und ja, das war dann der Grund, warum ich hier gelandet bin.
Ja, das hast
und heute bin ich unglaublich froh über diesen Zufall. Und das war natürlich die absolut richtige Entscheidung. Aber damals habe ich es einfach nur gemacht, weil ich keine Lust hatte, 6 Monate durch Südamerika zu reisen, während meine künftige Frau schon zurück nach England fährt und ich sozusagen immer nur aus der Ferne mit ihr kommunizieren kann.
Und seitdem ist ja extrem viel passiert, auch mit dieser Firma. Konntest du dir damals schon vorstellen, wohin es gehen kann?
Mit der Company oder für mich?
Mit der Company erstmal. Hattest du schon eine kleine Idee im Kopf, eine Vision vielleicht sogar?
Eigentlich nicht. Mhm. Die Wahrheit ist, das war damals eine Zeit des totalen Umbruchs. Das war so 2005, war ja so ein Jahr, in dem zwar die Wirtschaft langsam wieder ansprang, aber die deutsche Medienwelt in einer totalen Krise war. Die Anzeigen brachen jedes Jahr im zweistelligen Prozentbereich ein und in der Zahl mussten dann auch Leute gehen aus dem Verlag, aus der Redaktion. Also ich erinnere mich, alle 2 Jahre waren echt große Entlassungsrunden. Das war so das Lebensgefühl. Ich hatte mich da auch dran gewöhnt. Das war für mich jetzt kein großes Drama. Und gleichzeitig waren Journalistinnen und Journalisten total verunsichert, weil 2005, du erinnerst dich, kamen ja die ersten Blogs auf. Mhm. Und mich hat das total fasziniert. Ich fand das irre, dass auf einmal jeder über Nacht sein eigenes Medienprodukt herstellen kann.
Fand ich auch cool.
Das fand ich total irre. Nur bei vielen Journalistinnen und Journalisten, die jahrelang im Job waren, hat das natürlich für totale Verunsicherung gesorgt. Das wurde dann sehr stark abgelehnt. Und insofern ist das so das Lebensgefühl gewesen des Verlags damals. Und also die journalistische Substanz war auch damals schon toll und es arbeiteten auch damals schon sehr viele extrem kluge Leute hier, von denen auch viele heute noch da sind. Aber also es wäre, glaube ich, übertrieben zu sagen, dass ich hätte sagen können, was da draus wird, weil es sind ja auch viele Entscheidungen getroffen worden, die erst dazu geführt haben, dass das Unternehmen das werden konnte, was es heute ist. Ne? Mhm. Und ich glaube auch übrigens, ein externer Faktor ist total wichtig. Ich war ja zu Studienzeiten bei der Financial Times Deutschland. Mhm. Und hätte es diesen Angreifer nicht gegeben, der jeden Tag die Handelsblatt-Redaktion herausgefordert hätte. Ich glaube, das Handelsblatt würde es so in der Form heute nicht mehr geben. Weil die FTD dazu geführt hat, dass eben die Handelsblatt-Redaktion viel investigativer geworden ist, dass sie viel mehr Punch entwickelt hat, gute Köpfe gewinnen konnte und letztlich, als die FTD untergegangen ist, auch aus diesem Kosmos sehr viele übernehmen konnte. Und das war natürlich im Grunde eine Schockerneuerungskur für dieses Medium, das auch mit die Grundlage für den heutigen Erfolg ist.
Das hat auch viel mit Unternehmenskultur zu tun, ja. Also man kommt in ein Unternehmen, man fühlt erstmal, was geht hier ab, wie gehen die Leute miteinander um, was sind die Do's und Don'ts. Ich bin hier heute reingekommen in euer Haus und habe auch die Werte gleich lesen können. Also mich interessiert natürlich, wie auch so diese kulturelle Entwicklung war. Wie hast du das erlebt? Weil Kultur entwickelt sich ja eigentlich immer durch die Menschen, die dazukommen, die interagieren, die Themen mit reinbringen. Wie sah diese Reise aus?
Ja, es war ein weiter Weg, würde ich mal sagen. Ich erinnere mich noch, als ich nach meiner Journalistenschulzeit als Volontär bei der Wirtschaftswoche anfing, es war so einer der ersten Tage, ging ich durch den Newsroom. Da war so ein roter Teppich auf dem Fußboden mit philosophischen Sprüchen. Nee, das war einfach so der große Newsroom. Und man kam an so einem Glaskasten vorbei, da saßen erstmal die Assistentin des Chefredakteurs und dann hinter einer weiteren Tür der Chefredakteur. Und ich ging so ein paar Meter weiter an diesem Glaskasten vorbei. Auf einmal reißt jemand die Tür auf und brüllt in die andere Richtung, wo gerade ein Kollege vorbeigeht, in die gerade ein Kollege geht. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen muss, wenn ich ihren Scheiß lese. Und das war so die Art der Feedback-Kultur.
Direkt.
Recht direkt. Also man wusste, wo man miteinander steht. Mhm. Und es war immer eine sehr große Anwesenheit in der Konferenz, einfach weil alle wissen wollten, wen es diesmal erwischt. Und irgendwen hat es immer zerlegt. Der Chefredakteur hat halt einfach an irgendeinem Thema, an irgendeinem Kopf ein Exempel statuiert. Es wurde viel mit Du-Botschaften gearbeitet und öffentlich Annahmen über die Intelligenz von Menschen getroffen, die mit am Tisch sitzen. Und ich, also das hatte natürlich auf mich als Volontär total krasse Wirkung. Ich bin da schon auch mit sehr weichen Knien immer gewesen, weil ich dachte, okay, was ist, wenn es mich irgendwann mal trifft? Ich hatte recht viel veröffentlicht und dachte, irgendwann bin ich auch mal fällig.
Warst du mal fällig?
Es ging, also aus irgendeinem Grund hat der damalige Chefredakteur einen Narren an mir gefressen. Das hat auch wieder mit Indien zu tun. Das lag nämlich daran, dass er sehr früh gesagt hat, okay, du kommst jetzt zu uns nach dem Volontariat. Und er hatte mitgekriegt, dass ich mich sehr für Indien interessiere. Du machst hier ein Jahr, anderthalb, schreibst du dich richtig frei, kommst in ein Ressort, wo du einfach Tag und Nacht schreiben musst. Und dann schicke ich dich nach Bangalore und dann wirst du da Korrespondent für uns. Dann ging allerdings der Chefredakteur, bevor diese Zeit zu Ende war, dann wurde dieser Job nie geschaffen. Ist auch überhaupt nicht wild, so ändern sich manchmal die Pläne. Aber das war für ein Jahr, dachte ich wirklich, okay, ich werde nach Indien gehen als Korrespondent. Hatte das auch privat schon alles geregelt, meine Frau wäre auch dabei gewesen. Wäre sicher auch spannend gewesen und mein Leben wäre garantiert ein komplett anderes gewesen. Aber das ist halt manchmal auch wie, wenn man sich einfach in so ein Schiff setzt und vom Meer ein bisschen treiben lässt. Man weiß dann am Ende nicht so ganz, wo man rauskommt.
Kultur, man kann ja was dafür tun, dass sich Kultur auch entwickelt. Man kann sich damit beschäftigen. Man kann sich fragen, welche Rolle soll Führung spielen? Ja, wie wollen wir die Werte erlebbar machen? Welche Entscheidungen habt ihr getroffen in den letzten Jahren, um dahin zu kommen, wo ihr heute seid?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir erstmal die Entscheidung getroffen haben, dass wir uns damit befassen wollen. Und es wurde einfach von unserem Verleger, der ja irgendwann wieder eingestiegen war bei der Gruppe 2009, wurde das auch ganz klar über die letzten Jahre viel, viel stärker noch immer wieder adressiert. Und er hat immer wieder gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt und ein menschlicher Umgang ist extrem wichtig für uns. Und dann wurden natürlich in den letzten Jahren auch viele Personalentscheidungen basierend auf solchen auf solchen Gedanken getroffen. Und es war klar, dass fachliche Qualifikation extrem wichtig ist in unserer Branche, aber eben nicht das einzige Kriterium. Wenn es halt dann kulturell einfach nicht passt, dann muss man sich anderweitig umschauen. Und das ist schon sehr stark getan worden. Und da muss man wirklich sagen, unsere Geschäftsführerin Andrea Wasmuth, die ja für einen überragenden Teil dieses Umbaus gerade auch kulturell verantwortlich ist, hat da unglaublich viel geleistet. Auch einfach, weil sie sehr, sehr viele Personalentscheidungen getroffen hat.
Wie hast du dich denn auch hin jetzt zum Chefredakteur dann irgendwann selbst entwickelt und wie interpretierst du Führung?
Gute Frage. Also bei mir war das nie so ein ganz bewusster Prozess, weil ich ja sehr früh in eine Führungsposition gekommen bin, denn kurz nachdem klar war, dass ich nicht Indien-Korrespondent wurde, habe ich das erste Ressort übernommen mit etwas über 30 und hatte 8 Mitarbeiter und somit war ich sozusagen von Anfang an in der Führungsposition. Und ich glaube, am Anfang habe ich auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil ich es einfach nicht besser wusste. Das war nicht eine Zeit, in der man gesagt hat, okay, wir geben dir das Handwerkszeug mit, weil Führung natürlich ganz klar auch ein Handwerk ist, sondern man wurde ins kalte Wasser geschmissen und wenn man schwimmt, dann passt es, wenn nicht, dann wurde man halt irgendwann rausgeschmissen. Und ich habe dieses Team übernommen, das war keine ganz einfache Konstellation. Mein Vorgänger, der abgesägt wurde, war auch noch mit im Team. Mhm. Dazu 2 Betriebsräte und so weiter. Also alles total nette Menschen und fähige Köpfe, das will ich gar nicht sagen. Aber es war natürlich für einen 30-Jährigen keine einfache Konstellation in einem Laden, in dem niemals ein Ressortleiter berufen wurde, der jünger war als 40. Also es war gar nicht denkbar, so einen jungen Ressortleiter zu haben. Deswegen war das damals eine ziemliche Revolution. Und ich habe das dann wahnsinnig Learning by Doing, glaube ich, für mich erschlossen. Ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht.
Zum
und
Beispiel?
Hab mir dann,
was hast du, was würdest
also,
du sagen? Was?
Ich glaube, der größte Fehler war am Anfang dazu tendieren, Ressortleiter schnell. Ich habe versucht, einfach alles selbst zu machen und besser zu machen und dachte, okay, wenn ich einfach nur Tag und Nacht arbeite, dann werden alle anderen auch irgendwann so arbeiten. Aber die waren dann zunehmend so, dass sie dachten, ach cool, okay, wenn du dann sowieso dich stundenlang mit meinem Text noch beschäftigst, dann muss ich ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel investieren vorher, weil du machst es am Ende eh anders. Und das musste ich sehr hart lernen und ich habe dann auch nach einem Jahr, anderthalb gemerkt, so kannst du nicht weiterarbeiten. Das ging nicht. Ich habe wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Ich war nicht so super früh im Büro, so 8:30, aber dann also ganz oft bis abends um 10:30, manchmal bis Mitternacht, wenn am nächsten Tag große Texte abgegeben werden mussten. Und klar, das kann man mit Anfang 30 so machen, aber das ist kein System, was wahnsinnig skaliert. Und ich bin schon immer einer gewesen, der sich sehr schnell so ein inoffizielles Beratergremium gebaut hat, mhm, aus Figuren, die ich fachlich bewundere, aus Menschen, bei denen ich einfach glaube, dass die mir jetzt sehr konkret bei Dingen helfen können. Und das hatte ich da eben auch. Und da bekam ich dann recht schnell die Rückmeldung, so kannst du nicht ewig weitermachen, du musst es anders aufstellen, du musst dich erstmal persönlich verändern. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man erkennen muss, dass Führung bedeutet, dass man sehr gute Leute dazu bringt, tolle Arbeit zu machen, ja, und dass man nicht versucht, die Arbeit für sie zu machen und dass man zweitens dann, glaube ich, die besten Leute dann hält, wenn man ihnen hilft, eine tolle Entwicklung aus ihrer Perspektive zu gehen und das muss man mit ihnen entwickeln, wie so ein Weg, mhm, aussehen kann, mhm, und das sind so Dinge, die ich über die nächsten Jahre dann einfach gelernt habe, auf die harte Tour, würde ich sagen.
Du hattest ja auch mal Adam Grant im Podcast, ne?
Ja.
Der ein Buch darüber geschrieben hat, wie man Potenziale entfalten kann. Finde ich nämlich eine sehr spannende Frage. Also was kann man dafür tun, dass die Leute noch besser werden?
Ne? Adam Grant, der Einzige, der im Podcast noch schneller redet als ich.
Den du dann auch nochmal getroffen hast später, ne?
Ich habe ihn erst getroffen und dann hatten wir ihn nochmal im Podcast. Ah, ja, das erste, okay, war ein Live-Podcast, das andere war dann ein Remote, als er sein neuestes Buch geschrieben hat, Hidden Potential, in der Tat, ja.
Aber hast du das für dich auch reflektiert, wie machst du den besten Mathis aus dir? Oder bist du eher so, dass du von einem ins nächste kommst?
Nee, ich bin schon, also ich bin wahnsinnig, wahnsinnig selbstkritisch. Das lasse ich so nicht raushängen. Ich glaube, viele denken, dass ich eher unheimlich überzeugt bin von mir. Ich bin wahrscheinlich einer meiner größten Kritiker und ich glaube auch, dass das bis hin zu so einem destruktiven Punkt in meinem Leben gekommen ist. Also,
bist du so perfektionistisch?
Ja, perfektionistisch und ja, ich glaube, das Wichtige ist ja, wenn man erfolgreich sein möchte, muss man sich selbst auch erstmal schätzen und akzeptieren, was man auch gut kann. Und im ersten Drittel meiner Karriere und auch als Musiker hatte ich das Problem immer, dass ich immer sehr große Selbstzweifel hatte und immer gedacht habe, es ist nicht genug. Und ich weiß gar nicht, wo das herkam. Das habe ich nie zu Ende analysiert. Aber das war so ein, das war...
Stefanie Stahl wüsste, wo du guckst.
Und zwar?
Das Kind in dir muss doch erstmal Ruhe finden und so.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein Thema und das war gerade in meiner Jugend keine sonderlich schöne Zeit, weil Selbstzweifel können zwar ein starker Antrieb sein, immer besser zu werden und so, aber dann verliert man auch manchmal so ein bisschen die
Ruhe,
Freude,
ne?
Man kommt nicht zur Ruhe und man verliert dann auch die Freude daran, wenn man es wirklich tut, weil das Einzige, was in Erinnerung bleibt, ist all das, was nicht funktioniert. Und das habe ich mittlerweile gelernt über mich und ich glaube, das Wichtigste, wenn man mit sich selbst klarkommen möchte, ist, dass man sich ja im Kern nicht verändern wird. Das Einzige, was man tun kann, ist, sich besser kennenzulernen und zu verstehen, dass man in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. In kritischen Situationen, in schönen Situationen und dass man dann einfach sagen kann, hey, okay, ich kenne das, in der Situation reagiere ich immer so, aha, da ist es wieder passiert. Und wenn man diesen Mechanismus für sich entdeckt hat, dann ist es halt in super heiklen Situationen auch oft leichter und man kann damit besser umgehen.
Nun hat sich in den letzten Jahren auch die Arbeitswelt extrem verändert. Das Thema meines Podcasts im Kern. Und mich interessiert natürlich auch, wie euch das beschäftigt hat. Es sind dann in der Pandemie alle ins Homeoffice irgendwie gekommen, dann wieder zurück, dann wurden sie zurückbeordert. Das haben wir in den letzten Monaten ganz stark gesehen. Wie sieht so euer Approach aus an modernes Arbeiten, das den Menschen irgendwie entgegenkommt? Du sagtest schon, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, aber natürlich auch für eine gute Performance sorgt.
Das ist wirklich eine der schwierigsten Fragen für Führungskräfte heute. Lass uns mal kurz in die Corona-Zeit zurück. Ich erinnere mich noch wirklich an den Tag, an dem wir entscheiden mussten, dass wir hier den Laden räumen von heute auf morgen. Und ich war damals stellvertretender Chefredakteur. Der Chefredakteur hatte Corona, der lag richtig flach für Wochen, fast für Monate. Der andere Stellvertreter hat in Hamburg gewohnt, der dritte in Bonn. Und ich dachte, okay, es sind alle irgendwie draußen und es lief erstaunlich gut. Aber einer muss doch hier sein, falls irgendwas schief geht, dass ich irgendwie vor Ort bin. Deswegen bin ich die ganze Zeit hier weiter ins Büro gekommen, war wochenlang alleine, bin morgens mit dem Fahrrad auf leeren Straßen hierher gefahren und so. Das war wirklich eine sehr spezielle Erfahrung. Irgendwann war eine Kollegin aus der Fotoredaktion, die auch immer ins Büro gekommen ist, auch noch hier. Und
da wart ihr zu zweit.
Da waren wir zu zweit in diesem riesen Gebäude, genau. Und also das ist erstmal toll, dass es technologisch alles so möglich ist. Und ich möchte auch sagen, dass diese flexible Art zu arbeiten unglaublich gut ist für uns alle. Das ist für Familien besser. Es ist besser für das Verhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich kann viele dieser neuen Instrumente wirklich nur begrüßen. Ich bin aber mittlerweile auch an einem Punkt, an dem ich sage, wir müssen uns schon die Frage stellen, ob wir in einigen Bereichen nicht auch zu weit gegangen sind. Also wenn ich diese ganze Homeoffice-Thematik anschaue, dann glaube ich, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, das ist alles ein riesen ökonomisches Desaster oder so. Das ist nicht mein Punkt. Ich glaube, dass viele, auch gerade jüngere Menschen, schon einen Fehler machen, weil sie zu viel zu Hause arbeiten. Wenn ich bei uns auf die Teams schaue, wir haben eine Betriebsvereinbarung, 50% mobiles Arbeiten möglich.
Das ist schon sehr viel heutzutage.
Und ich muss sagen, wir sind über das gesamte Haus gesprochen, in vielen Teams wahrscheinlich auf der falschen Seite der 50%. Und es gibt sicherlich Teams, wo das überhaupt kein Problem ist und ein großer Teil unserer Reporterinnen und Reporter soll ja sowieso unterwegs sein und mit Menschen sprechen und Geschichten aufdecken.
Die Hälfte der Leute sind etwa journalistisch unterwegs?
Hier im Haus? Nee, das kann man nicht so sagen, aber wir haben ja, unsere Redaktion sind 190 und davon sind gut über 100 schreibende Kollegen,
ja.
Einige halt eine ganze Reihe weltweit. Oder über Deutschland verteilt. Und natürlich sollen die unterwegs sein.
Ja.
Und die will ich hier gar nicht viel sehen. Das ist besser, wenn die draußen sind. Ich muss aber schon sagen, dass so ein Unternehmen ja auch ein kreatives Kraftzentrum sein kann. Und wir sind in einer Situation, in der sich Technologie, Kultur, Prozesse, all das in einer rasenden Geschwindigkeit verändert. Und ich fürchte, dass wir mit einer sehr hohen Homeoffice-Quote, und das meine ich jetzt gesprochen auf die gesamte Wirtschaft, eigentlich Veränderungsprozesse verlangsamen, kreative Prozesse schlechter machen. Und das Allerwichtigste, darauf bin ich jetzt die letzten Monate immer öfter gekommen, ich glaube, dass eben auch viele gerade ambitioniertere Kolleginnen und Kollegen, die wirklich noch viele Karrierestufen machen wollen, übersehen, dass Homeoffice eigentlich ein Karrierekiller ist. Weil man nicht das Netzwerk aufbaut, was man braucht, um an die Stellen zu kommen, an die man kommen möchte, im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens.
Kaffee trinken und Mittagessen fällt auch weg.
Ja, total. Und Networking. Das ist das eine. Das andere ist, wie entstehen denn Mentorenbeziehungen? Ja, auch dafür muss man sich sehen. Und dann glaube ich, dass man auch, und wenn ich an meine eigene Karriere zurückdenke, als ich als junger Typ da bei der Wirtschaftswoche saß, war es wahnsinnig wichtig, diesen Austausch mit den älteren, erfahrenen Kollegen zu haben, von denen zu lernen und eben nicht nur mit denen zu telefonieren, sondern die auch zu erleben, wie die arbeiten, wie die telefonieren, wie die in den Konferenzen argumentieren. Und all das fällt natürlich weg. Und deswegen ist meine größte, das Kulturelle, das Kreative, aber meine größte Sorge ist, dass wir, dass hier eine ganze Generation einen riesigen Karrierefehler macht.
Welche Rolle spielt der Raum für euch? Wir sind hier in einem Podcast-Studio, in einem von vielen. Es gibt unten schon einen sehr repräsentativen Bereich, in dem ihr ganz viele Konferenzen und Veranstaltungen durchführt, eine wunderschöne Kantine. Also Begegnung wird gefördert. Was für Gedanken habt ihr euch dabei gemacht, dass das gute Räume sind?
Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Und wir kriegen die Leute natürlich nur ins Büro, wenn wir denen auch ein attraktives Umfeld bieten. Absolut. Ich will auch ein attraktives Umfeld. Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende unserer Strategie angekommen. Wir werden sicherlich auch die Räumlichkeiten hier in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Das muss man sagen, das wissen vielleicht nicht alle in Redaktionen, gibt es immer noch eine sehr starke Vereinzelung in einer-, zweier-, dreier-Büros und so. Ich glaube, davon werden wir in den nächsten Jahren weggehen, weil es wird natürlich Rückzugsräume geben und Möglichkeiten, in Ruhe mal einen langen Text zu schreiben, aber die Büroräume der Zukunft werden eher größere Flächen sein, die sehr gut gemacht sein müssen. Das muss, es dürfen nicht alle aufeinander hocken, aber
es braucht
die Möglichkeit, dass sich Teams zusammenfinden. Wir sind jetzt gerade hier zum Beispiel in der Diskussion, dass wir die Redaktion viel enger mit Vertrieb und Produktabteilung zusammenbringen müssen, damit wir bei der Produktentwicklung von digitalen neuen Kanälen und Websites, Newslettern viel schneller in Austausch kommen. Und das passiert eben, wenn man zusammensitzt, wenn man ein Verständnis füreinander entwickelt, wie die anderen arbeiten. Die Redaktion hat immer einen eher arroganten Blick auf die Produktleute und sagt, die sind viel zu langsam. Dabei haben sie gar kein Verständnis, wie kompliziert es ist, ein digitales Produkt zu bauen. Auf der anderen Seite haben die Produktleute einen eher abschätzigen Blick auf die Redaktion, weil sie sagen, das ist alles immer so chaotisch da oben. So, und ich glaube, und beides hat einen wahren Kern. Und ich denke, es würde wahnsinnig helfen, wenn dann in wechselnden Teams und wechselnden Umgebungen diese Kolleginnen und Kollegen eben zusammensitzen und miteinander arbeiten können. Und darauf müssen wir uns auch, was die Räumlichkeiten angeht, einstellen.
Ihr habt ja auch echt viele Podcasts mittlerweile, die ihr produziert. 15, glaube ich. Oder zumindest aktuell. Es gab ja auch davor schon welche. Wie wichtig sind Podcasts mittlerweile in eurem Medienmix? Wie sind die Resonanzen darauf? Was glaubst du, wo geht die Reise dahin? Wird es noch mehr?
Darf ich dazu ein bisschen ausholen?
Klar.
Ich glaube, das muss man sich in einem größeren Kontext anschauen, wie sich in den nächsten Jahren die Medienwelt verändern wird. Und ich äußere jetzt mal ein paar Hypothesen. Keiner weiß, wie die Welt wirklich aussieht.
Jetzt kommen
aber wenn man sich die Veränderungslinien anschaut, dann gibt es Hinweise auf bestimmte Entwicklungen. Ich glaube, erstens, das Verhältnis zwischen Information und Nutzer wird sich dramatisch verändern. Denn bisher, und das haben wir seit Erfindung des Buchdrucks getan, haben wir einen Text produziert und den an eine Einzelperson ausgeliefert. Das haben wir in Tageszeitungs-Printzeiten getan, das haben wir in Website-Zeiten getan, das haben wir in App-Zeiten getan. Das Produkt sah für alle gleich aus. Das wird sich jetzt dramatisch verändern. Wir werden in ein paar Jahren in einer Welt leben, in der jeder die Informationen, die für ihn oder für sie relevant sind, maßgeschneidert ausgespielt bekommen. Als Voice, als Text.
Das habe ich heute Morgen Video. Übrigens in der Bahn auch schon erlebt. Du hast jetzt ja in diesem Bahn Entertainment Center, kannst du dir Themen zusammenstellen und kriegst dann einen KI-generierten Podcast. Das geht
so,
schon heute.
Genau, exakt. Und das wird natürlich die journalistischen Produkte dramatisch verändern. Und ich beschreibe das einfach erstmal neutral. Und deswegen müssen wir uns natürlich als Medienunternehmen auch die Frage stellen, wie werden sich denn unsere Berührungspunkte mit unseren Leserinnen und Lesern verändern. So, und ich glaube, die Website wird nicht verschwinden. Ich glaube aber, die Website wird sowas wie das neue Print. Auch Print wird nicht verschwinden. Print wird noch eine ganze Weile bleiben. Wir haben das immer wieder durchgerechnet. Das ist noch ein sehr profitables Produkt für uns. Aber wir sehen auch weltweit die Websites von Nachrichtenanbietern schrumpfen. So, wir wachsen in ganz anderen Bereichen, bei TikTok, in sozialen Medien und eben auch bei Podcasts. So, also wir werden also unsere Inhalte, und das Schlagwort heißt Liquid Content, in völlig anderer Art und Weise darreichen. Dadurch verändert sich aber die Identität der Medienmarke ein Stück weit, wenn du völlig andere Arten von Texten ausgeliefert bekommst als deine Nachbarin.
Also bekomme ich dann irgendwann mein individuelles Handelsblatt?
Das ist nicht auszuschließen. Das sind natürlich Gedankenspiele, mit denen wir arbeiten. Es wird immer ein lineares Produkt geben. Nur es wird halt ergänzt durch eine andere Art von Produktfamilien. Und an denen müssen wir halt jetzt arbeiten. Und die werden das Gesicht von Medien dramatisch verändern. Gar nicht zum Schlechteren. Vielleicht wird die Mediennutzung dann wieder noch intensiver werden, weil wir das Interesse der Menschen noch stärker treffen. So, lange Rampe. Jetzt komme ich zu den Podcasts. Was bleibt denn dann eigentlich noch? Und ich glaube, in dieser Welt, in der Menschen in allen Bereichen unserer Gesellschaft mit KI-Müll überschwemmt werden. Und das beginnt ja heute schon, wenn ich in mein E-Mail-Postfach schaue, was da PR-Agenturen an KI-Quatsch absondern. Das ist atemberaubend. Und das ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns die nächsten Jahre bevorsteht. Und in einer Zeit, in der dann vielleicht sogar nur noch unsere Bots miteinander kommunizieren, Termine ausmachen und so, wird es ein Bedürfnis geben, das ist meine ganz klare Vorhersage, nach Persönlichkeiten, denen man folgen kann, denen man vertraut, die für ein bestimmtes Thema stehen, deren Einschätzung man hören möchte. Ja. Und es ist ganz egal, ob das politische Analysten sind, ob das Technologieexpertinnen sind oder ob das Menschen sind, die schon mal ein Unternehmen gegründet haben und einem erklären, wie es funktioniert. Oder eben Journalisten, die seit Jahren in einem Thema unterwegs sind und mit ihrem Namen für ein Thema oder für eine Stilform stehen. Und deswegen glaube ich, dass Podcasts extrem wichtig sein werden. Ob das jetzt in Audio ist oder in Videoform, ob das kurze Formate sind oder sehr lange Formate, das werden wir alles sehen. Aber die Persönlichkeit, an der sich Menschen draußen auch reiben können, die für das Menschliche steht, werden wir
das Unperfekte
viel,
ist es ja
viel
auch.
Mehr sehen in den nächsten ja. Jahren, absolut.
Also nicht das Glattgeschliffene, sondern das Brüchige, das Menschliche.
Und dafür stehen ja auch Podcasts. Ich glaube sogar auch, dass es KI-generierte Podcasts geben wird. Aber wie viele Menschen finden sich zusammen und gucken zwei Computern beim Schachspielen zu? So, und die werden bestimmt krassere Moves sehen, als wenn sie zwei Menschen zuschauen. Aber das macht natürlich keiner.
Ich meine, es ist alles nicht mehr weit weg, dann klont man die Stimme von Mattes und dann gibt man das Thema ein und dann hörst du den Mattes-Podcast.
Das ist technisch ja jetzt schon möglich.
Das ist kein Ding.
Wir haben zum Beispiel ein Experiment gemacht, in dem wir unsere...
Wer weiß, ob ihr den überhaupt noch einsprecht, Meckel und Mattes.
So oft, wie ich sage, kann man davon ausgehen.
Das ist gut gepromptet einfach.
Ja, aber wir haben es auch schon gemacht, also im Podcast unserer ehemaligen KI-Chefin. Da haben wir einfach ihren Newsletter mit ihrer Stimme vertont. Und wenn ich nicht wüsste, dass es eine KI-Stimme ist, hätte ich es nicht gehört.
Nee. Es geht um gute Geschichten, die eben auch nicht perfekt sind, die aber auch eine Veränderung zeigen. Das ist euer Daily Business, gute Geschichten zu erzählen, beziehungsweise was heißt gut, Geschichten, die interessant sind vor allen Dingen erstmal. Was kann man von euch lernen über gutes Storytelling?
für mich steht gar nicht das Storytelling an erster Stelle, sondern für mich steht an erster Stelle, dass wir uns immer darauf besinnen, was unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten ist. Und das meine ich ganz ernst. Unsere Aufgabe ist es vor allem, Geschichten zu erzählen, von denen andere nicht wollen, dass sie erzählt werden. Mhm. Dass wir an Orte gehen, an die noch keiner gegangen ist. Dass wir Fragen stellen, die noch nicht gestellt wurden.
So ein bisschen die Entdecker auch.
Genau, und das ist aus meiner Sicht eben im Kern Journalismus. Das heißt gar nicht, dass es immer die große Skandalgeschichte sein muss. Aber unsere Aufgabe ist es eben schon, Licht ins Dunkel zu bringen, Dinge aufzuklären, natürlich zu beschreiben, was ist, aber immer auch zu beschreiben, warum Dinge passieren. Das ist das, was uns antreibt. Und alles, was wir tun in den nächsten Jahren, ist es, in diese Fähigkeiten zu investieren. Denn wenn man ganz ehrlich ist und all das, was ich gerade gesagt habe, nochmal Revue passieren lässt, schreiben, an Orte gehen, an die keiner geht, Geschichten erzählen, die noch nicht erzählt wurden, ist ja nicht das unser Geschäft heute zu 100%. Wenn wir uns mal den gesamten europäischen Medienmarkt anschauen, wie viel Prozent der veröffentlichten Geschichten zahlen denn darauf ein? Ja. Wenn wir uns aber anschauen, was künstliche Intelligenz nicht wird übernehmen können, dann sind es genau solche Geschichten. Das heißt, die große Veränderungsaufgabe für uns als Redaktion in den nächsten Jahren wird es sein, in die Fähigkeit und in Köpfe zu investieren, solche Geschichten zu erzählen. Und das Storytelling kommt dann irgendwann viel später. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir im Kern die Story finden, dass wir identifizieren, was die Geschichte ist, dass wir Leute haben, die in der Lage ist, Geschichten zu erzählen, die noch nicht erzählt wurden. Das ist wirklich der Kern von allem, was wir hier tun. Und dann können wir uns über alles unterhalten. Wir haben vor ein paar Monaten eine 1,5 Jahre dauernde Investigativrecherche als erstes Mal Podcast First erzählt. Catching Chris heißt die. Das ist eine bizarre Story über einen Mann, der Anlagebetrug begangen hat, im grauen Kapitalmarkt unterwegs war, zahlreiche Frauen übers Ohr gehauen hat, Heiratsschwindel betrieben hat und so. Und in dieser Podcast-Reihe beschreiben wir, wie wir den gefunden haben. Das hätte man gar nicht in der Print-Story erklären können, also oder nur ansatzweise. So, und ich würde mal sagen, Form follows Function. Wir müssen halt auf die Story gucken und dann überlegen, wie wir sie erzählen. Es gibt einige Geschichten, erzählen wir nur als interaktive Infografik. Wir haben schon Datengeschichten nur als interaktiven Rechner erzählt, weil wir dachten, damit kann man es besser verstehen. Und ich glaube, so muss man eher drauf schauen. Das ist das Storytelling der Zukunft. Das ist ja das Faszinierende an der aktuellen Zeit, dass wir so viele Möglichkeiten haben, wie noch nie Geschichten zu erzählen. Und das Irrste an der Sache ist, dass wir in der Redaktion das alles selber machen können. Wir brauchen gar keine Produktabteilung mehr. Also wir lieben unsere Produktabteilung, aber wir für die Tools, die wir hier mittlerweile bauen, brauchen wir sie gar nicht mehr. Die Rechner, die Recherchebots, all das können wir hier mittlerweile selbst machen in dieser Zeit, in der künstliche Intelligenz eben all das programmieren kann. Wir brauchen die Fähigkeiten zu programmieren überhaupt nicht mehr, sondern nur noch die Leute, die so eine Armee aus Agenten orchestrieren kann. Und das ist schon eine wahnsinnig faszinierende Zeit. Und das wird auch nochmal die Art verändern, wie wir Storytelling machen und wie wir Geschichten erzählen. Mhm.
Und die Frage ist ja auch, wer prägt die Narrative, die in den großen Medien erzählt werden? Weil alle Unternehmen ja auch irgendwie Geschichten erzählen wollen, die nicht immer stimmen. Und auch in der Politik werden viele Geschichten erzählt, wie wir wissen, die längst nicht immer stimmen. Mhm.
Und das ist unsere Aufgabe, das aufzudecken.
Ja.
Das ist Journalismus. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Fan davon, dass wir irgendwelchen Narrativen folgen, sondern was wir machen ist, Real Stories, ja, also bei uns geht es wirklich darum, was passiert und warum passiert das. Und natürlich, dann kommt irgendwann die Bewertung und die ist auch wichtig, damit werden wir ja nicht aufhören. Also in meinem Podcast geht es ja auch total viel um Bewertung und wie ich über bestimmte Dinge denke oder so. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir die Geschichten erzählen, die noch nicht erzählt wurden. Weil wenn wir das nicht machen, wer macht es denn dann? Mhm. Ich liebe die ganzen YouTuber und Influencer, die in bestimmten Themen stark sind. Es ist eine unglaublich reiche Medienlandschaft, ja. Also es gibt auch Leute, die Quatsch machen, aber es ist halt auch, ich sehe das als Bereicherung. Aber wer von denen hat denn ein Investigativteam aus 7 Leuten, die in der von denen sich 3 zurückziehen können und für Monate an einer Geschichte arbeiten können. Ne? Und das ist eben das, was Redaktionsarbeit auszeichnet. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir das beschützen, dass das auch noch weiter möglich ist. Weil wenn das nicht mehr stattfindet, dann ja, sind wir in so einer Situation wie China, in der keiner mehr so genau sagen kann, was wirklich in der Gesellschaft und in der Wirtschaft los ist. Und
oder
keiner.
In Russland ist es ja auch so, ne?
Ja, genau. Das ist nochmal ein ganz anderer Fall, absolut. Aber ich meine, China ist ja eine Wirtschaft, die wir eigentlich bewundern. Aber wer würde denn, also wie riskant ist es, in China zu investieren? Man hat keine Ahnung, was wirklich hinter einer Erfolgsgeschichte von einem Unternehmen steckt, von einer Universität, von einer Region. Und ich glaube, dass das Fehlen von freier Presse, von Journalistinnen und Journalisten, die unabhängig arbeiten können, nicht nur dazu führt, dass Demokratien kaputt gehen, sondern es führt auch dazu, dass innovative Wirtschaften auf Dauer nicht funktionieren können.
Wen würdest du gerne nochmal interviewen? Würdest du gerne mal mit einem der Spitzenpolitiker wie Donald Trump sprechen?
Klar.
Was würdest du ihn fragen?
Also ich meine, jetzt aktuell würde man natürlich versuchen, über Iran zu sprechen. Die Antworten kennt man halt.
Eben, man weiß ja schon fast, was er antworten würde. Also wie würdest du ihn packen wollen?
Ich glaube, was mich mehr interessieren würde, wäre ein langes Gespräch mit ihm über Europa und seine Herkunft zu führen. Mhm. Weil ich es schon interessant finde, wie mit welch großer Verachtung in seinem Umfeld auf Europa geschaut wird. Und ich sag's ganz offen, ich kann das in Teilen verstehen. Die Amerikaner sind halt auch wahnsinnig frustriert mit den Europäern, weil sie ein paar Sachen einfach nicht verstehen. Das sind Dinge, die wir selbst nicht verstehen. Warum sind wir so unglaublich langsam? Warum kommen wir bei den Technologiethemen nicht voran, die so existenziell sind für unsere Zukunft? Und das sorgt dort natürlich auch für Frust. Und ich glaube auch, dass die daran interessiert sind, dass Europa stark ist. Ob sie dann ein wirklich eigenständiges Europa wollen, das sei mal dahingestellt. Aber das wäre ein Interview, das mich auf jeden Fall interessieren würde. Aber die Liste ist total lang. Und ich würde mit jedem großen Staatschef sprechen. Ich glaube, dass wir auch ein Problem haben im Journalismus, dass wir an zu vielen Stellen sagen, mit Person X oder Y sprechen wir nicht.
AfD ist so ein Thema, ne?
Ja, genau, zum Beispiel. Und wir zum Beispiel sprechen mit der AfD. Das ist eine Partei, die bei, haben wir gerade in Baden-Württemberg gesehen, annähernd 20% ist, die im Bund zeitweise fast auf Augenhöhe mit der Union stand. Und natürlich müssen wir uns mit denen auseinandersetzen. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir alles gut finden, was die tun. Aber die komplett zu verschweigen, war eben auch keine Strategie, die funktioniert hat. Vielleicht lohnt es sich doch ein bisschen genauer hinzugucken, was so ihre wirtschaftspolitischen Ideen sind, weil dann vielleicht der ein oder andere doch irgendwann auf die Idee kommt, dass das unsere Zukunft gefährdet.
Einer, der die Zukunft gestaltet, ist Sam Altman. Den hast du auch mal getroffen, aber leider ist das nicht im Podcast zu hören gewesen, ne?
Den habe ich getroffen vor 2 Jahren in Davos. Leider nur in einem Hintergrundgespräch, ja.
Was hat er dir erzählt? Was hat er für einen Eindruck gemacht?
Das sind ja so Gespräche, aus denen man nicht zitieren darf, aber so als Person.
In Davos oder wo war das?
In Davos, genau. Und er ist eine Person, die natürlich beeindruckend intelligent ist, sehr klug über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz sprechen kann. Und er war ja damals noch viel mehr in so dieser Situation, in der er als Erster so erklären konnte, was da gerade passiert oder es wenigstens versucht hat. Das war extrem interessant. Ich habe ihn erlebt als jemand, der nicht nur versucht hat, Antworten zu geben, sondern auch Fragen zu stellen. Das fand ich bemerkenswert zu der Zeit. Wenn man aus heutiger Perspektive auf ihn als Figur schaut, dann hat er sich natürlich ein Stück weit verändert. Jetzt dieser Deal mit dem Pentagon ist natürlich ein Deal, der wirklich sehr, sehr lange noch negativ nachhallen wird. Und er hat natürlich komplett ist eingeknickt vom Trump-Regime. Und
wie die meisten Tech-Riesen,
wie die meisten.
Sagen.
Und was passiert, wenn man das nicht tut, das erlebt ja gerade Anthropic. Und das ist aus meiner Sicht wirklich historisch und ein absolut einmaliger Vorgang. Und das muss man so ganz klar sagen, dass die amerikanische Regierung versucht, eins der innovativsten Unternehmen des Landes zu vernichten. Das ist ja das, was hinter dem Streit des Pentagons mit Anthropic steckt. Jetzt sind die ein Lieferkettenrisiko und müssen, was bedeutet, dass keine Regierungsbehörde mit denen mehr Geschäfte betreiben kann. Und das eine wäre ja zu sagen, okay, wir wollen Anthropic nicht mehr, wir kündigen den Vertrag. Aber das andere ist, allen zu verbieten, mit denen Geschäfte zu machen. Und wir wissen, dass solche jungen KI-Firmen mit einem so hohen Kapitalbedarf natürlich existenziell angewiesen sind auf Regierungsaufträge. Und es ist, glaube ich, interessant, nochmal zu schauen, warum das passiert ist. Ne? Der eigentliche Streitpunkt ist ja die Frage, darf ein privatwirtschaftliches Unternehmen entscheiden, wofür die Technik am Ende eingesetzt wird oder nicht? So. Und das Pentagon sagt natürlich, wir entscheiden das selbst. Und Anthropic hat halt zwei klare Regeln: keine autonomen Waffen und keine Massenüberwachung der Bevölkerung. Das ist am Ende der Streit. Naja, ich glaube, da könnte man, glaube ich, anderthalb Stunden philosophisch drüber diskutieren. Am Ende ist das, glaube ich, die erste große Verfassungskrise der KI-Revolution jetzt, weil es am Ende darum geht, wer kontrolliert die Seele der Maschinen, die auf der anderen Seite über Leben und Tod von Menschen entscheiden. Darf das ein privatwirtschaftliches Unternehmen sein? Mhm. Oder darf das der Staat sein? Und was passiert, da stecken ja so viele Fragen hinter. Was passiert, wenn der Staat das entscheidet und dann ein Regierungswechsel passiert? Und dann baut man dann die Technik wieder aus und nimmt eine andere? Oder also, das sind so viele.
Das sind ja auch Fragen, die man sich noch nie stellen musste einfach. Nee.
Eine andere Frage, über die ich echt viel nachgedacht habe in dem Zusammenhang, das Thema Massenüberwachung. Wenn wir jetzt eine Technologie haben, die in der Lage ist, uns alle minutiös zu überwachen, und dafür muss man gar nicht unsere Telefone anzapfen. Du weißt es ja viel besser als ich aus deiner Vergangenheit, dass es all die Daten, um uns zu überwachen, ja auf dem freien Markt gibt. Und die Regierung muss gar keine Gesetze brechen, um diese Daten zu bekommen. Positionsdaten von Handys, Daten unserer Internetnutzung, all das. Und es gibt jetzt das erste Mal eben eine Technologie, die wie Millionen Agents da sitzen kann und analysieren kann, was wir den ganzen Tag so getan haben. Und ich glaube, fast jeder von uns wird in irgendeiner Form mal gegen irgendein Gesetz halb verstoßen haben. Und was passiert eigentlich mit unserem Rechtssystem, wenn auf einmal all die Regeln, die wir uns mal gegeben haben, zu 100% umgesetzt werden können?
Aber du schaust schon optimistisch in die Zukunft, ne? Grundsätzlich. Oder gibt es auch so Szenarien, wo du dir Sorgen machst?
Ich bin im Moment in so einer Gefühlslage, die schwankt zwischen Panik und absoluter Faszination. Und das kann so im 2-Stunden-Takt pendeln. Panik, weil ich mir solche Fragen stelle, weil ich mich frage, was heißt das für Europa eigentlich? Also wir reden darüber, dass die Amerikaner das gerade aushandeln, aber bei uns hat ja nicht mal ein Staat in irgendeiner Form da Mitspracherecht, sondern wir sind zu 100% abhängig davon, was da jetzt in den USA ausgehandelt wird. Und nochmal, das sind Technologien, das sind Algorithmen, die darüber entscheiden, was für Inhalte wir sehen, wie wir kommunizieren, wie wir uns durch die Welt bewegen und am Ende, wie autonome Waffen über Leben und Tod von Menschen entscheiden. Also es geht hier wirklich um eine sehr grundlegende Technologie. Man sagt immer so leicht, ja, das ist das Betriebssystem des Alltags. Aber was heißt das eigentlich am Ende? Mhm. Und mir macht schon diese Unbekümmertheit Sorgen, mit der wir, auch die europäische Politik, auf dieses Thema schauen und denken, ja, das sind da halt irgendwelche Tech-Freaks, die machen da irgendein Zeug. Aber es geht uns alles nicht an.
Das Bild, als Friedrich Merz in China jetzt ankam und diese Roboter einfach diese Rückwärtssprünge machen.
Und so schaut Europa auf die Technologieentwicklung weltweit. So einfach staunend, wow, was da passiert. Und ich hätte gerne einen etwas größeren Sense of Urgency. Auf der anderen Seite denke ich, es ist doch unglaublich, dass wir schon zum zweiten Mal Zeugen von so einer unglaublichen Technologierevolution sein dürfen. Und du hast es ja auch total bewusst erlebt, was damals New Economy, damit ging es alles los, die Jahre danach, wie das Internet eine Branche nach der anderen verändert hat. Das war ja absolut faszinierend.
Wie eine Welle, ne?
Und das werden wir jetzt in dem Faktor 10 intensiver erleben in den nächsten Jahren. Hm. Und dann denke ich wieder, okay, wenn ich mit meinen Kindern beim Abendbrot sitze und sie noch Hausaufgaben machen müssen und diese grauen Zettel mit den Kästchen ausfüllen müssen. Ist das eigentlich der richtige Weg, wie wir sie auf diese Welt vorbereiten? Und deswegen, du siehst, ich schwanke. Es ist wirklich alle 2 Stunden. Und ja, ich glaube, es ist eine wahnsinnig interessante Zeit. Es ist auch eine Zeit, in der es um wahnsinnig viel geht. Und das müssen wir uns wirklich klar machen.
Ja, und da interessiert mich natürlich, wie bleibst du überhaupt auf dem Laufenden? Ich habe vorhin eine kleine Tour bekommen. Wir waren in diesem großen Raum, in dem ihr euch morgens trefft und besprecht, was sind die Themen, die jetzt ticken, die wir umsetzen. Hast du ein Dashboard? Hast du mit KI etwas zusammengebastelt, um dir alles aufbereiten zu lassen? Wie machst du das?
Naja, also mit KI, das wildeste Projekt ist, ich habe auf so einem gekapselten Rechner mir einen OpenClaw-Bot gebaut. Für alle, die es vielleicht nicht so kennen, das ist dieses Agentensystem, das auf großen Sprachmodellen basiert, das alle möglichen Dinge tun kann. Der kann sich selbst eine E-Mail einrichten, kommunizieren, Restauranttische bestellen und so weiter. Er könnte theoretisch auch Termine für mich vereinbaren, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Es ist wirklich beeindruckend, was diese Agenten mittlerweile können, wie die auch bei der Recherche unterstützen können. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige und wir uns auch beim Handelsblatt intensiv befassen. Und ansonsten ist es jeden Tag ein bisschen anders. Ich glaube, die so zum Ritual gehört schon, dass ich jeden Abend einmal eine Dreiviertelstunde die wichtigsten Medien durchlese, da auch echt nochmal als E-Paper, um zu gucken, wie auch anderswo gewichtet wird, aber und dann international die großen in Deutschland, dann international Bloomberg, FT, Wall Street Journal, das würde ich dann am nächsten Tag nochmal tun. Wie hat sich das über Nacht verändert? Und dann über den Tag halt, ist es so eine Live-Situation. Immer wenn es geht, versucht man auf dem Laufenden zu bleiben. Ich versuche auch verhältnismäßig viel in unserem Newsroom im Zentrum zu sitzen, am Zentraldesk, wo alle Inhalte zusammenlaufen, die großen Dashboards sind, weil man da einfach am meisten mitbekommt und sehr, sehr früh neue Entwicklungen auch sieht, weil wir natürlich ein sensationelles News-Team haben, die auf eine faszinierende Art und Weise früh von Dingen mitbekommen, weil sie alle unterschiedlichen Signale anschauen über Social Media, über sonstige Diskussionen, die irgendwo stattfinden und natürlich sehr früh sehen, wenn sich irgendwo ein Thema zusammenbraut. Oft ist dann auch gar nichts dahinter, aber man muss ja erstmal drauf schauen, um es bewerten zu können. Mhm. Und ich liebe diesen Ort liebe ich ganz besonders, weil das ist so auch das Herz der Redaktion. Da passiert die Magic und da läuft alles zusammen, da werden die großen Entscheidungen getroffen. Und natürlich, wenn man nicht aufpasst, werden da auch die Fehler gemacht.
Wie schaltest du ab? Spielst du noch Musik? Hast du noch eine Geige?
Ja, um es transparent zu machen, ich habe auch 6 Geigen. Die haben sich so über die letzten Jahre angesammelt und alle stehen für so eine Phase in meinem Leben. Und ich mache auch noch recht regelmäßig Musik. Ich habe ein Klaviertrio, mit dem wir regelmäßig auftreten. Ah. Wir machen auch mal Konzerte, auch öffentliche Konzerte. Ich habe vor drei Jahren ist es mittlerweile das erste Mal seit 15 Jahren ein Solokonzert gemacht, wo ich mit einer Pianistin einfach Sonaten gespielt habe und so. Das war, glaube ich, das Aufregend. Ich glaube, vor keinem Event der letzten 10 Jahre hatte ich so viel Lampenfieber. Ist interessant, wie mich das beschäftigt hat.
Gibt's da was bei YouTube oder so?
Nee, das nicht.
Das hältst du raus.
Aber ein, zwei andere. Ich habe auf einer Veranstaltung vom Handelsblatt mal mit einem Cellisten gespielt, der hier im Verlag ist. Das ist, glaube ich, bei LinkedIn veröffentlicht worden damals. Und das ist natürlich eine tolle Art abzuschalten, weil wenn du mit Musikern zu tun hast und ich habe das Glück, mit Musikern arbeiten zu können, die alle viel besser sind als ich. Das heißt, ich muss mich da sowieso anschnallen, um mithalten zu können. Und dann ist eben die tolle Situation, du fängst an zu spielen und bist dann für ein paar Stunden einfach raus. Du kannst an nichts anderes denken, weil du dich einfach echt konzentrieren musst. Und ansonsten, ich habe über die letzten Jahre Strategien entwickelt, abzuschalten.
Schaffst du es, die digitalen Geräte auszumachen?
Ja, ich habe im Urlaub zum Beispiel schon vor einigen Jahren angefangen, sowas wie Teams und Outlook von meinem Handy runterzuschmeißen. Ich habe mein Handy dann an und wenn jemand eine SMS schreibt, dann sehe ich es auch oder eine WhatsApp.
Das reicht ja. Ne?
Aber das passiert dann nicht so oft und man ist dann nicht in diesem ewigen Tunnel bei Teams noch mitzuverfolgen, wie das News-Team Entscheidungen trifft, weil die alle gut genug sind, die brauchen mich da überhaupt nicht für. Und so, das ist die eine Strategie, und die andere Strategie wäre, dass ich mich schon mit den Themen Meditation, Atemtechnik oder so über die letzten Jahre intensiv beschäftigt habe. Das kam auch so ein bisschen aus meiner Indienzeit, hat ja jetzt mittlerweile sehr große, auch einen sehr großen Hype in Europa gesehen. Fing übrigens in Amerika früher an als in Europa. Da haben ja schon vor 10 Jahren die CEOs alle gesagt, dass sie auch meditieren. Das fängt jetzt langsam erst hier an. Ich sehe das in der deutschen Wirtschaft immer noch nicht so intensiv. Kann das aber nur jedem empfehlen.
Google,
weil das
hatte früher auch schon Ruheräume und so, ne?
Genau, und das ist eben eine tolle Art, einen Kontrapunkt zu schaffen. Weil man muss schon sagen, wir fahren hier wirklich eine heiße Rille. Und ich bin auch selbst in meinem Leben immer wieder an Punkte gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn du das jetzt weiter in dem Tempo durchziehst, dann geht das nicht mehr lange gut. Genau. Mhm. Und ich bilde mir ein, dass ich eine Antenne dafür habe, das bei Kolleginnen und Kollegen zu sehen, versuche die dann darauf hinzuweisen. Mhm. Aber es ist halt so, wenn Leute sehr, sehr hochtourig fahren, ist es schon auch schwer, sie zu stoppen. Und das ist ja genau das, was man am Ende auch will. Ne? Du brauchst gerade in so einer Zeit eben Leute um dich herum, die all in sind bei dieser Frage, wie die Zukunft unserer Branche aussieht. Und das, wir haben jetzt nicht 10 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, sondern ich glaube, wir haben jetzt ein Gelegenheitsfenster von 3 Jahren. Und wenn wir es nicht machen, dann werden es andere tun. Und deswegen beschäftigt mich das schon von früh bis spät.
Das glaube ich. Und man merkt, wie du dafür brennst. Und von daher glaube ich, fällt es dir auch nicht so leicht, davon abzuschalten, weil natürlich immer eine Story noch weitergeht und eine neue sich gerade auftut. Das ist ja nun mal das Thema bei deinem Job.
Und total. Und ich meine, das muss man eben auch sagen, es gibt eben diese zwei ganz starken Bereiche. Ich bin eben immer noch im Herzen Journalist geblieben und nie komplett auf diese Management-Seite gewechselt, weil mich das andere einfach so sehr fasziniert hat. Und du erinnerst dich am Anfang, als du mich gefragt hast, was an dem Job so toll ist, dass du eben mit so vielen faszinierenden Menschen sprechen kannst und ihnen jede erdenkliche Frage stellen kannst. Hm. Das würde ich einfach, und das kann ich nur nochmal wiederholen, niemals aufgeben wollen. Und vielleicht ist die Perspektive eben auch so gut, aus der Perspektive eben dann darüber nachzudenken, wie unsere Branche, unsere Produkte und letztlich dieser für die Gesellschaft so wichtige Teil der Journalismus in Zukunft aussieht.
Wir sind auch gestartet mit den Kids. Meine Tochter Mathilde hat das Intro ja eingesprochen. Du hast auch von deinen gesprochen. Was glaubst du, und das wäre die letzte Frage, ist so ein wichtiger Future-Skill, den wir unseren Kids vielleicht vermitteln können?
Da denke ich wirklich viel drüber nach. Und ich glaube, dass ich keine gute Antwort darauf habe, aber ich kann mich mal versuchen, der Sache zu nähern. Ich glaube, es wäre ein Fehler zu glauben, dass es kein Wissen mehr braucht, weil Wissen ist immer noch die Basis dafür, auch den Output der Maschinen bewerten zu können, die uns umgeben. Ich glaube aber, die Art, wie wir heute Wissen vermitteln, ist eine Sackgasse, weil es ja dann oft da endet und wir nie in die Anwendung kommen, weil wir nie und viel zu wenig jedenfalls in Deutschland in die kritische Reflexion kommen. Und ich habe in der letzten Zeit eine ganze Menge gelesen darüber, wie sich die Bildungssysteme in Skandinavien verändern. Und da gibt es halt, da wird halt diese Art des kritischen Denkens schon viel intensiver vermittelt. Und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Skills für die Zukunft, dass wir in der Lage sind, die Dinge, die uns präsentiert werden, von wem auch immer, von Menschen oder von Maschinen, dass wir die kritisch reflektieren können und dass wir in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen. Weil wer ist erst richtig gut im Umgang mit KI? Jemand, der die richtigen Fragen stellen kann. Das sind übrigens auch die besten Journalisten, die das können. Und ich glaube, damit fängt es schon mal an. Und das Zweite und Dritte wäre, echt Kreativität zu fördern. Natürlich können Maschinen auch Ansätze von Kreativität simulieren und so. Aber ich glaube wirklich, komplett neue Dinge zu erschaffen.
Out of the box.
Ja, das werden Maschinen sicherlich irgendwie auch können, aber das ist eine menschliche Fähigkeit, die bleiben wird. Und das Dritte, das Zwischenmenschliche, das Empathische und was auch immer dann daraus wird und was auch immer für Jobs dann am Ende daraus werden. Menschen, die in der Lage sind zu kommunizieren, Verbindungen aufzunehmen, in Kontakt zu treten mit anderen. Egal, wie sich das die Arbeitswelt weiterentwickelt, das wird natürlich etwas sein, was immer gefragt ist. Und ja, ich glaube, wenn wir auf unsere Kinder schauen, dann müssen wir ihnen helfen, in diesen Feldern besser zu werden.
Ein wunderbares Schlusswort, Sebastian. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst, dass ich bei dir und euch heute zu Gast sein durfte hier im Handelsblatt. Dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute, bleib gesund und hoffentlich bis bald.
Vielen, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
Danke.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. New Work Chat Podcast gibt natürlich auch online einiges zu verfolgen. Ich schreibe einen Storytelling Newsletter mit Hintergründen rund um den Podcast jetzt auf Substack. Den könnt ihr abonnieren. Alle 14 Tage sonntags gibt's den. Also da könnt ihr gerne mal raufklicken. Dann gibt's natürlich auch immer wieder Updates auf LinkedIn. Da würde ich mich freuen, wenn wir connecten. Schreibt mir gerne auch mal eine kleine Nachricht, wo ihr den Podcast hört, welche Folgen euch gefallen haben. Kleines Feedback würde mich freuen. Außerdem könnt ihr mich unterstützen, indem ihr den Podcast nicht nur abonniert, sondern auch mit 5 Sternen bewertet in eurer Podcast-App. Ihr könnt dort sogar eine Rezension schreiben. Das wäre wirklich großartig. Was ihr auch außerdem machen könnt, ist, ihr könnt mich als Keynote-Speaker buchen. Ich habe die wichtigsten Stories aus diesem Podcast in meinen Keynotes und spreche über die wichtigsten Future Skills für die neue Arbeitswelt. Es geht um Leadership und Storytelling und vieles, vieles mehr. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr diesen Podcast supportet und mir was in die digitale Kaffeekasse haut auf paypal.me/Gabriel Rath. Da landet ihr direkt auf meinem PayPal und da könnt ihr mir gerne was überweisen für diesen Podcast. Denn es gibt natürlich auch Ausgaben für Technik, für KI-Tools für meine Reisen und die müssen natürlich irgendwie auch realisiert werden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende und freue mich, in meinen Geburtstag reinzufeiern. Schenkt mir doch gerne mal eine Idee, mit wem ich hier im Podcast sprechen sollte. Schreibt mir eine Mail auf gabrielrath.com, erreicht ihr mich sehr gut, oder über LinkedIn oder über Instagram, alle Links in den Shownotes. Das war's von mir. Bleibt gesund und bleibt connected.